Sarah wurde 127 Jahre alt. Dann starb sie in Hebron, das damals Kiriat Arba hieß, im Land Kanaan. Abraham trauerte um sie und hielt die Totenklage. Dann ging er von der Toten weg, setzte sich zu den Hethitern im Tor der Stadt und sagte zu ihnen: Ich bin ein Ausländer und lebe nur als Gast bei euch. Verkauft mir ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, damit ich dort meine Frau zur letzten Ruhe betten kann. Die Hethiter antworteten Abraham: Höre, was wir dir vorschlagen, Herr. Wir ehren dich als einen Mann, dem Gott Macht und Reichtum gegeben hat. Bestatte doch deine Frau im vornehmsten unserer Gräber. Jeder von uns hier wird dir gern sein Grab zur Verfügung stellen. Abraham stand auf, verneigte sich vor ihnen und sagte: Wenn ihr also damit einverstanden seid, dass ich meine Frau hier bei euch bestatte, dann legt bei Ephron, dem Sohn Zohars, ein Wort für mich ein. Ich bitte ihn um die Höhle Machpela am Ende seines Feldes. Er soll sie mir um den vollen Preis verkaufen, damit ich hier bei euch ein Familiengrab besitze. Ephron saß selbst mitten unter den Hethitern, die sich im Tor der Stadt versammelt hatten. In der Gegenwart aller sagte er nun zu Abraham: Nein, nein, mein Herr, hör mich an. Ich schenke dir die Höhle und das Feld dazu. Vor allen meinen Landsleuten hier schenke ich sie dir, damit du deine Frau bestatten kannst. Abraham verneigte sich wieder vor den Hethitern und sagte zu Ephron in Gegenwart aller: Bitte, hör mich an. Ich zahle den Kaufpreis für das Feld. Nimm ihn von mir und lass mich dort meine Frau bestatten. Ephron erwiderte: Ach, mein Herr, hör mich an. Ein Stück Land im Wert von 400 Silberlingen. Was bedeutet solch eine Kleinigkeit zwischen mir und dir? Du kannst deine Frau dort bestatten. Abraham ging darauf ein und wog Ephron die Summe ab, die dieser vor den versammelten Hethitern genannt hatte. 400 Silberstücke nach dem Gewicht, das die reisenden Händler benutzten. So ging das Feld Ephrons bei Machpela östlich von Mamre in den Besitz Abrahams über. Vor den Augen aller Männer, die im Tor versammelt waren, wurde das Feld samt der Höhle und allen Bäumen darauf als Abrahams Eigentum bestätigt. Dort, in der Höhle bei Mamre, in Hebron im Land Kanaan, legte Abraham seine Frau Sarah zur letzten Ruhe. Das Feld mit der Höhle war nun also von den Hethitern in den Besitz Abrahams übergegangen, als Grabstätte für seine Familie.
Starb im Alter von 127 Jahren. Übrigens, Sarah ist die einzige Frau in der Bibel, deren Lebensalter erwähnt wird. Sonst wissen wir von keiner Frau, die in der Bibel berichtet wird, wie alt sie geworden ist. Sarah wurde 127 Jahre alt, also ein stattliches Alter. Und Sarah gilt übrigens auch als eine Frau, als ein Vorbild für den Glauben und besonders Vorbild für die gläubigen Frauen. Da steht nämlich im 1. Petrusbrief, wie zum Beispiel Sarah, die Abraham gehorcht und ihn ihren Herrn nannte: Ihre Töchter seid ihr, wenn ihr das Rechte tut und euch davon durch keine Drohung abbringen lasst. Also ist ein Vorbild auch für die gläubigen Frauen. Als Sarah starb, war Abraham 137 Jahre alt und lebte dann noch 38 Jahre länger als sie. Und der Isaac war auch schon 37 Jahre und Junggeselle, war noch ledig. Was bei dieser Beschreibung des Begräbnisses von Sarah erstaunt, wenn man das so liest, wie viel Platz diese Schilderung hier einnimmt. Ein ganzes Kapitel wird dafür verwendet, um diese Angelegenheit zu beschreiben. Hingegen, wenn Abraham stirbt, da werden lediglich mit 3 Versen, wird das abgehandelt, seinen Tod und seine Bestattung. Und hier ein ganzes Kapitel. Man kann sich mit Recht fragen, ob das nun wirklich so wichtig ist, ob es im Leben des Abrahams nichts Interessanteres gegeben hätte, um den Platz einzunehmen, um das zu schildern, als diese Bestattung der Sarah und dieser Handel mit diesem Land. So oberflächlich gesehen könnte man sagen, ja, da gibt es bestimmt viel interessantere Dinge, ob die jetzt, wie er das jetzt gemacht hat, was müssen wir das wissen? Und so einen Abschnitt kann man auf ganz verschiedene Weise in Angriff nehmen. Man kann ihn schnell lesen und sagen, ah ja, das sind viele Worte und jetzt wissen wir ja, dass er sie begraben hat. Oder man kann sich sagen, wenn diese Sache verhältnismäßig viel Raum beansprucht, muss doch mindestens eine wichtige und bedeutende Botschaft übermittelt werden. Muss mindestens eine wichtige Botschaft entdeckt werden können. Das ist meine Art, solche Texte zu betrachten. Und es ist tatsächlich so, die Bestattung von Sarah ist ein außerordentlich wichtiges Ereignis und mit Recht nimmt es diesen Platz ein in der Lebensgeschichte des Abrahams. Zwei wichtige Gedanken werden wir heute entdecken. Der Glaubende lebt als Gast, ist das eine, und der Glaubende gibt seiner Hoffnung Ausdruck. Ich habe heute noch einen Assistenten mitgenommen, wenn ich euch den noch vorstellen darf. Ihr werdet dann den noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe ihn in der Sonntagsschule enthändigt. Dann habe ich gesagt, jetzt nimmt ihr mir noch die da sind, auch noch weg. Die Zukunft vor Augen, oder? Man könnte auch diesen Abschnitt überschreiben, sehnsüchtig leben. Sehnsüchtig leben. Der Glaubende lebt als Gast. Vermutlich war Abraham auf den Feldern bei seinen Herden beschäftigt und er kehrte, als er hörte, dass seine Frau Sarah verstorben war, sofort zurück und trauerte um sie und hielt die Todesklage, so wie das üblich war in jener Zeit. Und danach kümmerte er sich gleich um ihr Begräbnis. Er ging in die Stadt, wo die Hethiter waren, in dem Land, wo er lebte, und er sprach sie an und sagte, ich bin ein Ausländer und lebe nur als Gast bei euch. Verkauft mir doch ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, damit ich dort meine Frau zur letzten Ruhe beten kann. Er bezeichnet sich gegenüber den Hethitern als Ausländer und Gast, obwohl Abraham genau weiß, dass das Land, wo er jetzt lebt, eigentlich das Land ist, das ihm Gott versprochen hat. Und trotzdem steht er dazu, auch wenn mir Gott das versprochen hat, im Moment bin ich Ausländer und ich bin Gast hier. Und noch erstaunlicher ist, dass Abraham Sarah hier begraben möchte. Normalerweise begrub man die Menschen dort, wo sie ihre Heimat hatten. Es wäre naheliegend gewesen, dass Abraham nach Mesopotamien zurückgereist wäre, um dort dann seine Frau Sarah zu bestatten. Übrigens eine Praxis, die wir bis heute noch immer wieder sehen, in der Geschichte auch immer wieder üblich ist, dass sich Menschen auch unbestatten ließen, dann weil sie schlussendlich in ihrem Heimatboden begraben sein wollten. Das ist irgendwo ein tiefes menschliches Bedürfnis. Aber Abraham wollte nicht zurück nach Mesopotamien mit Sarah. Es war auch keine Bequemlichkeit, die ihn dazu bewog. Es war die Überzeugung, dass Gott das Versprechen, das er ihm gegeben hat, noch erfüllen wird. Es war Die Überzeugung, dass das in Wirklichkeit seine Heimat ist, auch wenn er Ausländer und Gast ist. Auch wenn die momentane Wirklichkeit anders aussah. Im Hebräer steht, wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimatausschau hält. Hätten unsere Vorväter, Abraham, Isaac, Jakob, dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Abraham hätte genügend Zeit gehabt, zurückzugehen. Er hätte auch Sarah dort begraben können. Aber Abraham wollte nicht zurück. Er vertraute Gott, auch wenn er ahnte, dass sich zu seinen Lebzeiten das, was ihm Gott versprochen hat, nicht erfüllen wird. Er war bereit, als Gast in einem fremden Land zu leben, nicht in einem Haus und einer gesicherten Stadt, sondern in Zelten ist er wie ein Nomade in diesem Land umhergezogen. Der Hebräer erklärt dann auch im Hebräerbrief, was Abraham zu diesem Leben bewog. Er wartete, sagt er, auf die Stadt, die auf festem Fundament steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. So war sich Abraham bewusst, dass es noch eine andere Stadt geben wird. Einen Ort, der nicht von Menschenhand gebaut wurde und wird, sondern ein Ort, der von Gott selbst gestaltet wird. Schon Abraham hatte diesen Glauben. Wir fragen ja immer, ja, wo ist dann die Ewigkeitshoffnung im Alten Testament? Hier haben wir sie. Er wusste, dass das über diese sichtbare Welt hinaus einen Ort geben wird. Und schließlich sagte auch Jesus zu seinen Jüngern, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Abraham lebte das, was wir als Christen heute leben. Und solange diese Welt steht, werden wir in dieser Situation leben. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre, und wo wir für immer bleiben könnten. Das sage nicht ich, das steht in der Bibel. Unsere ganze Sehnsucht, und deshalb sehnsüchtiges Leben, unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Das Leben des Gläubigen richtet sich immer auf die Zukunft aus. Es ist eine Sehnsucht nach dem, was kommen wird. Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen, nicht diese Erde. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir, sagt der Petrus. Abraham lebt von einer Hoffnung, die über den Tod hinausging. Er war bereit, so zu leben, weil er so gewiss war, dass die Stadt, die Gott ihm versprochen hat, dass er noch in diese Stadt eingehen wird, auch wenn er auf dieser Erde stirbt. Er war bereit, als Gast zu leben, weil er um eine zukünftige Stadt wusste. Und gerade dieses Leben, das sich auf das ausrichtet, was noch kommen wird, auf das, was sich in dieser Welt nicht erfüllen wird, das ist verpönt. Viele Menschen haben für solche Ideen lediglich ein müdes Lächeln übrig. Tja, das ist doch typisch. Immer diese Gläubigen vertrösten auf nachher. Jetzt müssen wir leben. Jetzt müssen wir das Leben ausquetschen und alles herausholen, was herauszuholen ist. Nachher ist vorbei. Jetzt muss man genießen. Das kann ich übrigens gut verstehen. Wäre ich nicht Christ, würde ich vermutlich auch so denken. Wenn es keine Hoffnung über unser Leben hinausgeht, dann muss ich aus dem Leben, das mir hier zur Verfügung steht, alles Erdenkliche herausquetschen. Ob ich dabei kaputt gehe oder nicht, das weiß ich erst am Schluss. Meistens gehen die Menschen daran kaputt. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, wenn es Christen nicht mehr wichtig finden, von dieser zukünftigen Welt zu sprechen. Wenn unter Christen die zukünftige Welt ein Tabu ist, wenn wir so reden und leben, als ob es in unserem Glauben nur einzig darum geht, dass wir hier ein besseres und ein geordneteres Leben führen, wenn es darum geht, dass es mir gut geht und mir der Glaube zur Bewältigung meines Alltags und meiner Probleme dient, aber weit mehr nicht. Wir sprechen nicht mehr von dem, um was es wirklich geht, um unsere Hoffnung und unsere Zukunft, weil wir irgendwie Angst haben, dass Christen wie Nicht-Christen denken können, dass wir etwas einfältig sind. Es ist eben einfältig, auf nachher zu vertrösten. Es ist viel, viel interessanter zu sagen, was wir hier alles erreichen können, als zu sagen, hier erreichen wir nicht alles, aber es wird diese wunderbare Ort geben, wo wir alles bekommen, was uns Gott geschenkt hat. Aber erst später. Das ist einfältig, meinen wir. Aber ich lese jetzt euch einen Vers. Diesen Vers müsst ihr euch vielleicht aufschreiben, den finde ich faszinierend. Hebräer Kapitel 11, Vers 16. Da wird über diese Menschen gesagt, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Und jetzt kommt der große Hammer. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Finde ich großartig. Gott schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Auch wenn alle lachen und sagen, ihr vertröstet immer auf nachher und ihr sagt, nachher kommt's. Und die Leute uns auslachen. Gott schämt sich nicht, unser Gott zu sein. Er ist stolz darauf, dass er unser Gott ist, wir, die daran festhalten. Wir, die die Sicht behalten, um was es dann wirklich geht. Nämlich dieses vorgesteckte Ziel, diese Stadt zu erreichen, in diese Stadt einzugehen, die Gott bereithält, die Jesus, die Wohnungen, die Jesus bereit gemacht hat. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Er schämt sich nicht, weil das Menschen sind, die ihm vertrauen und das glauben, was er gesagt hat, auch wenn wir das nicht für populär halten und wenn wir das auch für einfältig halten mögen, Gott schämt sich nicht. Gott wird viel mehr tun als das, was wir in diesem Leben, was er in diesem Leben getan hat und tun wird. Und das ist die Hoffnung aller, die im Glauben an Jesus Christus sterben. Wer so lebt, der schaut nicht ständig zurück und macht sich Gedanken, was er alles verlieren und vermissen könnte. Der schaut nach vorne auf das, was zu gewinnen ist. So lebte Paulus. Er sagt, die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir. Ich sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich trauere nicht meiner Vergangenheit nach. Oder was ich alles verpasst habe. Ach, mein Freund, der ist 30 und hat schon einen Mercedes 300 gefahren. Und ich fahre immer noch ein Opel Kadett. Wäre ich nicht Christ, hätte ich auch einen Mercedes 300. Ich schaue doch nicht zurück. Ich schaue doch nach vorne. Dann habe ich da mehr als einen Mercedes 300 im Fall. Da habe ich viel mehr. Das ist alles nur wirklich ein Abklatsch, was wir so an Faszination mitbekommen in dieser Welt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, sagt er. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Der Glaubende lebt als Gast und ist sich bewusst, dass er Gast ist in dieser Welt. Als Christen sind wir nicht mehr so richtig in dieser Welt und jetzt brauche ich da meinen Assistenten. Das ist jetzt so ein Christ. Im Moment steht er noch. Mal sehen, was mit ihm passiert. Also, Wir sind gar nicht mehr so richtig in der Welt beheimatet. Gäste sind wir. Wir sind sozusagen Exoten in dieser Gesellschaft. Das werden wir bleiben. Ob wir gescheit argumentieren oder nicht. Wenn wir auf den Kern des Evangeliums zu sprechen kommen, werden wir immer Exoten sein und Exoten bleiben. Da können wir uns nichts vormachen. Wir leben in dieser Welt wie Abraham als Gast in seinem Land. Unsere Heimat ist an einem ganz anderen Ort, auch die von ihm da. Der wohnt irgendwo ganz anders. Unser Bürgerrecht ist nicht in der sichtbaren, sondern in der unsichtbaren Welt. Wir stehen nicht mit beiden Beinen auf dem Boden, sondern wir stehen mit beiden Beinen im Himmel. Wir hängen verkehrt in der Welt rum. Weil unser Bürgerrecht nicht auf dieser Welt ist. Deshalb finden die Menschen, wir seien manchmal so komische Typen, weil wir verkehrt hängen. Weil wir mit beiden Beinen im Himmel verankert sind. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremdlinge und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel, zusammen mit den Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Ihr seid im Himmel verwurzelt. Dort steht ihr mit beiden Beinen. Das ist unsere Perspektive. Und wer so steht in der Welt, der steht wohl mit beiden Beinen auf dem Boden, aber dem fehlt noch was. Dem fehlt die Perspektive für den Himmel. Und Umkehr, dass er diese Kehrtwende macht, das macht Jesus. Wer an Jesus glaubt, dessen Leben wird gedreht, so wie Eberhard das am Anfang gesagt hat, plötzlich sieht der Februar anders aus, obwohl man ihn schon 24 Mal gesehen hat. Plötzlich ist das wie ein Schleier von den Augen weg. Plötzlich sieht man die Welt mit neuen Augen, weil man eine andere Perspektive hat. Weil man nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden, sondern im Himmel verankert ist. Das macht Jesus. Jetzt muss der leider so weiter assistieren. So ist das. Und wenn du so leben möchtest und dieses Leben erfahren, diese Hoffnung bekommen, dann ist die einzige Antwort, die ich dir geben kann, glaube an Jesus. Er kehrt dein Leben um 180 Grad. Das Zweite ist, der Glaubende gibt seiner Hoffnung Ausdruck. Nun verhandelt Abraham mit den Hethiten, vielleicht für uns ein bisschen irritierend, wenn man mal so in diesen Ländern gewesen ist, merkt man, dass es so eine Art ist, miteinander zu sprechen, aber es gibt so bestimmte Codes und die haben dann schon gewusst, wenn er sagt, ja, nimm es doch, aber das ist ja nur so viel wert, dann hat Abraham schon gewusst, jetzt hat er mir es eigentlich angeboten. Also das können wir nicht mit unserer Art zu verhandeln da eins zu eins setzen. Auf jeden Fall will Abraham nun eine Höhle kaufen, um dort Sarah zu bestatten. Und er hat das kaufen können. So ging das Feld Ephrons bei Machpela östlich von Mamre in den Besitz Abrahams über. Vor den Augen aller Männer, die im Tor versammelt waren, wurde das Feld samt der Höhle und allen Bäumen darauf als Abrahams Eigentum bestätigt. Zum ersten Mal in seiner ganzen Wanderschaft konnte Abraham, seit 62 Jahren ist er unterwegs, nach 62 Jahren erst, besitzt er einen kleinen Flecken Land in dem Gebiet, das ihm Gott versprochen hat. Und das ist erst noch eine Begräbnisstätte. Das ist der einzige Flecken Land, dem Abraham rechtsmäßig gehört hat, je seit er lebte. Nicht mehr und nicht weniger. Und das nur noch dann 38 Jahre seines Lebens. Mit dem Kauf dieses Landes bestätigt Abraham ganz deutlich, dass er Gott vertraute und dass er ihm zutraute, dass er sein Versprechen einlösen wird. Später wurde auch Abraham, Isaac, Rebekka, Lea, und Jakob hier beigesetzt. Jakob starb übrigens in Ägypten und wurde nicht in Ägypten begraben, sondern zurückgeführt in dieses Grab. Und selbst Josef, der ja in Ägypten eine hervorragende Stellung hatte und sicher ein kunstvolles Grab ihm zur Verfügung stand, er wollte zurück, an den Ort des Versprechens Gottes und er sagte seinen Brüdern, ihr müsst mir versprechen, wenn ihr nach 400 Jahren zurückgehen werdet in unser Land, dann nehmt meine Gebeine mit, ich will dort begraben werden. Das haben sie getan. Mose hat das in Erinnerung gehabt und er hat den Leichnam Josef mitgenommen und er wurde auch in dieser Höhle beigesetzt. Das ist der Ausdruck des Glaubens. Obwohl die Hoffnung auf die kommende Welt ausgerichtet ist, setzt der Glaube in dieser Welt Zeichen. Das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip, das wir verstehen müssen. Obwohl die Hoffnung auf die kommende Welt ausgerichtet ist, setzt der Glaube in dieser Welt Zeichen. Wir könnten ja auch sagen, ja, es geht eh um die unsichtbare Welt. Was braucht jetzt Abraham, dieses Grab zu kaufen? Das ist doch eh einfach unnötiger Umtrieb. Er kann seine Sarah begraben, wo er will. Es geht um die unsichtbare Welt und diese unsichtbare Stadt oder die Stadt, die jetzt noch unsichtbar ist und kommen wird, die wird sie auch erlangen, egal wo begraben. Nein, es ist nicht egal, was wir tun in dieser Welt. In dieser Welt, in der sichtbaren Welt, findet unser Glaube, der auf das Unsichtbare und Kommende ausgerichtet ist, Ausdruck, er setzt Zeichen. Glaube spielt sich nicht einfach in mir drin ab. Da sind wir Spezialisten, Glaube zu verinnerlichen, meine Privatsache. Es geht nur mich etwas an, was ich tue und was ich nicht tue. Und es ist nicht wichtig, ob ich es tue oder nicht und so weiter. Wir verinnerlichen tendenziell den Glauben und verhindern, Ausdruck des Glaubens wirklich zu leben. Der Glaube, der keinen Ausdruck findet, ist nicht wirklich Glaube, wie ihn die Bibel versteht. Glaube wird immer praktisch und findet immer sichtbaren Ausdruck. Das auch in unserem moralischen Leben. Im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11 heißt es, ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch, gebt den Leidenschaften nicht nach, die aus eurem selbstsüchtigen Natur aufsteigen und die ständig mit eurem guten Willen im Streit liegen. Also gerade weil wir Fremdlinge sind, gerade weil wir wissen, dass wir nicht zu dieser Welt gehören, heißt es nicht, also lasst einfach alles laufen, nachher gilt eh andere Linien, sondern gerade weil wir das wissen, sollen wir ein anständiges Leben führen und uns nicht von unseren Trieben treiben lassen. Setzen wir in unserem Leben wirklich auf die Versprechungen Gottes? Wenn er sagt, wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen, tun wir das dann auch? Oder werfen wir sie und dann im nächsten Schritt holen wir sie wieder? Oder wenn er sagt, wir sollen nicht lügen, befolgen wir das dann auch? Setzen wir Zeichen des Glaubens, dass wir auch bewusst auf Dinge verzichten, weil wir wissen, dass sie Gott nicht gefallen? Der Gedanke versucht sich immer wieder einzuschleichen. Ach, stimmt das denn überhaupt mit dieser Zukunft? Und wenn auch, es geht eh noch lang. Es ging jetzt schon bald 2000 Jahre und wer weiß, wie lange das noch geht, bis Jesus wiederkommt und die neue Welt anbricht. Gott hat bestimmt Verständnis, wenn ich mal etwas liederlich bin. Er mag mir ja bestimmt auch ein Vergnügen gönnen. Das Letzte stimmt, er mag dir ein Vergnügen gönnen. Aber wenn wir meinen, dass Sünde ein Vergnügen ist, in Gottes Augen, in unseren vielleicht, dann irren wir uns gewaltig. Es ist die Herausforderung des Glaubens, wirklich Gott treu zu bleiben, auch wenn die Erfüllung dessen, was er versprochen hat, noch aussteht. Gott mag uns ein Vergnügen gönnen, aber Gott wird ein selbstsüchtiges Leben, auch ein selbstsüchtiges Leben von Christen, das in erster Linie auf die eigenen Vorteile bedacht ist, nie gutheißen. Paulus sagt den Galatern, und zwar sind das Christen, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Was wir säen, werden wir ernten. Das gilt auch für Christen. Wir tendieren ja immer gerne auf die anderen zu zeigen, die nicht Christen. Was die säen, werden die ernten. Aber was wir säen, werden wir auch ernten. Dieses Prinzip gilt auch für uns. So findet der Glaube Ausdruck. Und was nun das Faszinierende ist an diesem Abschnitt, und so komme ich zum Schluss, ist, dass Abraham wieder einmal mehr, auch noch als Sarah stirbt, ganz deutlich ausgedrückt hat, ich vertraue hundertprozentig dem, was Gott versprochen hat. Das Land hat er mir zugesprochen, er wird es mir geben, das ist meine neue Heimat, obwohl ich noch Fremdling bin. Und ich werde daran festhalten. Pastor Johannes Busch erzählte einmal, als er Soldat war und monatelang im Kriegseinsatz, eine sehr schlimme Zeit erlebte, sein unvergesslicher Tag war, als man zu ihm kam und sagte, er hätte Urlaub. Wer schon im Militär gewesen ist, weiß, was das heißt, Urlaub zu haben. Wobei, jetzt habe ich gehört, sind einige im Militär gewesen, die sagen, es sei Urlaub da. Aber ja, nur dort war es kein Urlaub. Dort war es wirklich schlimm. Und umso erfreulicher war die Nachricht und unvergesslich, dass er einige Tage nach Hause durfte. Das war aber eine beschwerliche Reise, die er vor sich hatte. 8 Tage lag er in der Bahn, dicht gedrängt, in Gluthitze. Sie hatten schrecklichen Durst. Da gab es nicht so Getränke überall. Die Nächte waren eine Qual. Aber er sagt, wenn mir einer gesagt hätte, ich soll aussteigen, um der beschwerlichen Reise willen, dann hätte ich ihn laut ausgelacht. Ich hätte ihm fröhlich erklärt, ich reise gerne noch 4 Wochen so. Ich reise ja nach Hause. Der Gedanke, dass es zur Heimat ging, machte alle Strapazen, Nöte und Qualen sehr klein. Wenn die Nacht nicht vergehen wollte, schreibt er, dann eilten die Gedanken voraus, ich reise nach Hause, ich reise nach Hause. Das ist das Leben des Christen. Und wenn ich meine, über mir bricht der Himmel zusammen. Und wenn ich meine, ich schaffe es nicht durchzuhalten, ich reise nach Hause. Ich halte durch. Denn zu Hause ist es schön. Für das lohnt sich die Reise. Jesus sagt seinen Jüngern, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Auf diesen Tag hin leben wir. Und wenn wir noch einen Blick weitermachen wollen, so sieht das Johannes. Von dem Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist unsere Perspektive. Leben wir so? Verkehrt in der Welt? Beflügelt von der Sehnsucht der zukünftigen Stadt, egal was uns heute gerade beschäftigt, egal wie die Perspektive für unser Leben heute aussieht, mag sie noch so schlimm sein, du bist auf dem Weg nach Hause. Dort, wo Jesus dir deinen Platz bereithält. Das beflügelt das Leben. Und ich wünsche uns, in einer Welt, in der wir viel besitzen, viel haben, wo wir keine Angst haben müssen im Moment, dass wir flüchten müssen, wie viele Menschen auf dieser Erde, die ihre Häuser verlassen und alles zurücklassen müssen. Ich habe gestern wieder gedacht, wenn ich jetzt aus meinem Haus muss und alles weglassen, ich werde es nie mehr sehen. Was hält dann? Ich gehe nach Hause. Und wenn mein Haus in Sack und Asche verschwindet, ich bin auf dem Weg nach Hause. Das beflügelt mein Leben. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns nicht hoffnungslos in eine Welt gestellt hast, sondern dass du uns wirklich eine Hoffnung bereithältst. Du hast eine Stadt bereit, wo wir hinkommen werden. Und du wirst all die mit offenen Armen empfangen, die als Gäste und Ausländer über diese Welt gegangen sind. Und das sind wir. Wenn wir ehrlich sind und wenn wir deinem Wort und deiner Sicht der Welt Recht geben wollen, dann ist das so, genau wie beim Abraham. Aber es ist wunderbar, auf dem Weg nach Hause zu sein. Und egal, was uns begegnet, egal, welche Not uns quält, egal, welche düstere Perspektive unser Leben hat, wir sind auf dem Weg zu dir nach Hause. Das lässt uns durchhalten. Und das beflügelt unser Leben. Das lässt uns in tiefer Not und Trauer doch immer wieder fröhlich werden und dankbar sein. Wir beten dich an und wir glauben, ob die Welt lacht oder nicht, du hast deine Stadt bereitet und wir werden dahin kommen, denn du hast es gesagt. Amen.